kurzes Bibelbuch gelesen, dann würde ich immer den Philemon-Brief empfehlen, weil der hat nämlich bloß irgendwie so 20 Verse oder so. 23, 25, um genau zu sein. Und deswegen eignet der sich da immer sehr für. Okay, falls ihr keine Bibel mit habt, dann könnt ihr jetzt auch nichts suchen. Dann merkt euch einfach mal die Stellen, über die ich predigen werde, und lest die zu Hause nach. Und zwar ist das Philemon 1, Verse 4 bis 7. Ja. Philemon finde ich einen richtig coolen Namen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Es klingt irgendwie richtig cool. Und ich weiß nicht, ihr seid jetzt auch teilweise so in dem Alter, in dem man sich Gedanken darüber macht, ob man nicht vielleicht doch eine Familie gründen möchte und in der man sich dann auch überlegt, sich fortzupflanzen, eine neue Generation von Christen, nicht durch Bekehrung, sondern durch normale Zucht und Sozialisation heranzubringen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine der größten Herausforderungen in dieser Phase ist, wie man das Kind denn jetzt eigentlich nennen soll. Und wenn das ein Junge wird, dann könnte ich euch eigentlich Philemon empfehlen, weil das ist irgendwie ein Name, der kommt nicht so häufig vor, sodass dann die Verwechslungshäufigkeit nicht ganz so hoch, wie wenn man ihn, ich weiß nicht, was jetzt gerade so angesagt ist, Lukas nennt oder so. Ich glaube irgendwie, dass wahrscheinlich in den meisten Schulklassen immer nur ein Philemon sein wird. Und außerdem hat Philemon eine sehr schöne Bedeutung. Ist ja griechisch und im Griechischen muss ja alles immer irgendetwas heißen. Und deswegen habe ich heute mal nachgeguckt, was es heißt. Und Philemon heißt einer, der küsst. Oder vielleicht auch so der küsst. Also wirklich irgendwie ein ganz schöner, erotischer, sinnlicher, tiefgreifender, netter Name. Das heißt also, ich weiß, vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass ihr irgendwo in einer Disco wart und irgendwie wild rumgeknutscht habt und am Ende irgendwie nach 5 Minuten sagt dann irgendwie der Partner oder die Partnerin, oh du Philemon, dann hat das irgendwie etwas Positives zu bedeuten. Wie dann heißt das, hey, das war richtig gut und du verstehst dein Handwerk und du hast das echt gut gemacht. Und Paulus hat jedenfalls diesem Philemon einen Brief geschrieben. Also Philemon war ein alter Bekannter von Paulus, kannte schon ein paar Jahre, ein Christ. Und Paulus hat ihm aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben in einer Angelegenheit, da ging es um einen Sklaven. Philemon war so ein ziemlich reicher Typ und hatte mehrere Sklaven. Und einer dieser Sklaven hatte sich bei Paulus im Gefängnis bekehrt, also hat da Jesus kennengelernt. Und hat Paulus dann irgendwie noch eine Weile gedient und irgendwann kriegt Paulus ein schlechtes Gewissen und denkt sich, Mensch, ich muss den Knilch mal irgendwie zurückschicken zu seinem Herrn Philemon, das geht nicht, dass ich den so behalte, das ist ja schon fast Diebstahl. Und es war so, dass er sich gebessert hatte, also früher war dieser Sklave wohl irgendwie ein ziemlich unzuverlässiger Bursche, hat nicht besonders gut gearbeitet und so. Und jetzt irgendwie durch die Kraft des Herrn hat er sich wirklich verändert und ist zuverlässig geworden und ist treu geworden. Und Paulus schickt ihn zurück zu Philemon und gibt ihm einen Brief mit und sagt da drin, Philemon, ich würde den gerne haben. Erstmal bete ich dich sowieso, dass du ihn jetzt als einen Bruder aufnimmst und nicht als einen Sklaven. Weil das sowieso ein Unding ist, dass ein Mensch dem anderen gehört und dann irgendwie noch ein Christ dem anderen gehören. Irgendwie das kann echt gar nicht mehr angehen. Also ich bitte dich, dass du ihn aufnimmst wie einen Bruder. Aber ich bitte dich auch, dass du ihn mir zurückschickst, wenn das irgendwie möglich ist, weil wir uns so gut verstehen und er könnte weiterhin Botengänge für mich machen. Ich kann ja hier gerade schlecht raus aus dem Knast. Und er könnte irgendwie weiterhin mir dienen. Irgendwie das wäre echt eine richtig gute Sache. Und wie das bei Paulus so üblich ist, und er war ja keiner, der einfach so Geschäftsbriefe schreibt und dann nüchtern die Tatsachen da reinbringt, sondern es muss immer noch etwas mit dem Glauben zu tun haben. Und so sagt er Philemon eine ganz interessante Sache, wie es möglich ist, dass Glaube wachsen kann. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, stark werde in dir, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. So eine Sache, die mich echt verfolgt, so in der letzten Zeit. Ich habe ja vor 2 Wochen schon darüber gepredigt, über eine sehr ähnliche Stelle aus dem Epheserbrief, wo es auch darum geht, dass Paulus sagt, Mensch, wir haben eigentlich schon alles. Und wie Christus hat uns schon reich geschenkt. Und wir sind Leute, die schon gesegnet sind, die schon richtig viel haben in Christus Jesus, den Gott schon so viel gegeben hat. Und wo Paulus dann wieder dafür betet, dass wir das erkennen. Und jetzt sagt er hier im Grunde genommen zu Philemon genau das Gleiche. Und wir können uns Philemon wahrscheinlich schon vorstellen als so einen etwas gestandenen Christen, der schon ein paar Jahre beim Herrn dabei war. Also niemand, der sich vor 2 Wochen bekehrt hat und wo Paulus jetzt in seinem Brief noch schnell einen Glaubensgrundkurs macht und die Basics des Glaubens erklärt, sondern schon jemand, der schon fest im Sattel sitzt, der vielleicht schon einiges auch mit dem Herrn erlebt hat. Stell mir vor, dass das so im ersten Jahrhundert üblich war, dass man richtig was mit dem Herrn erlebt hat. Da sind so viele Wunder irgendwie im Neuen Testament irgendwie berichtet, dass ich denke, dass Philemon wahrscheinlich auch einiges erlebt hat. Und trotzdem sagt Paulus auch ihm, hey Philemon, dieser Glaube, den wir gemeinsam haben, der Glaube an Jesus Christus, der kann auch in dir noch viel kräftiger werden. Nicht, dass das irgendwie so ein schwacher, kümmerlicher Glaube bei dir wäre, aber trotzdem kann dieser Glaube noch kräftiger werden. Und zwar dadurch, dass du erkennst, was Jesus dir schon alles Gutes gegeben hat. Und das ist ein Thema, das mich ja eigentlich immer schon fasziniert. So seit ich Christ bin, will ich eigentlich wissen, wie kann das sein, wie das mein Glaube stärker wird? Wie kann der Glaube wachsen? Wie kann das Vertrauen zu Jesus zunehmen? Und wie ist das möglich, irgendwo mit Jesus zu leben über Jahre und Jahrzehnte hinweg und trotzdem irgendwie zu merken, dass es immer weiter bergauf geht, irgendwie, dass es nicht irgendwo so einen Punkt gibt, wo man sagen kann, ja, vor 15 Jahren, da hatte ich so den absoluten Höhepunkt des Glaubens erlebt und seitdem ist das wieder abgeflacht. Also wie kann das gehen, irgendwie immer weiter irgendwie mit Christus zu wachsen und immer Jesusmäßiger an den Start zu kommen? Was ist dafür wichtig? Und ich glaube, wenn das so wäre, dass Paulus heute Abend hier vorbeikommen würde, ich stelle mir das irgendwie immer ganz gerne vor, überlege mir so, hey, was wäre, wenn Jesus heute Abend nach Remscheid kommen würde und er würde hier auf der Kultschock-Bühne stehen und ich würde ihm erklären, wie man ein Mikro hält, weil er es wahrscheinlich da vor 2000 Jahren noch nicht so drauf gekriegt hat. Und wie wäre das wohl, was würde Paulus sagen, wenn er jetzt hier wäre? Und ich stelle mir das so vor, ich treffe den Mann vielleicht irgendwo in Dortmund oder so und ich erkenne ihn und sage, hey Paulus, komm Freitag nach Remscheid und predige. Vielleicht nicht so lange wie da in Apostelgeschichte, nicht wieder irgendwie so ein 15-Stunden-Ding, wo dann irgendwie alle zwischendurch einschlafen, aber vielleicht einfach mal irgendwie so eine halbe Stunde irgendwie was ganz Wichtiges sagen, wie wir im Glauben wachsen können. Ich glaube, dann wird Paulus hier stehen. Und würde eigentlich genau das Gleiche sagen, wie er es im Epheserbrief gesagt hat, wie er es im Galaterbrief gesagt hat, wie er es im Römerbrief gesagt hat und wie er es Philemon gesagt hat. Nämlich, hey, wenn ihr weiterkommen wollt, dann erkennt das, was Jesus euch schon längst gegeben hat. Und ich glaube, dass es nicht so wäre, dass er hier stehen würde und sagen würde, okay, Band, komm nach vorne, ein paar nette Lieder spielen, am besten noch ein Keyboard eben holen, irgendwie, um das alles noch ein bisschen atmosphärischer zu gestalten. Und dann alle stehen jetzt mal auf und das Ministry-Team kommt nach vorne und ich bete dann für euch alle irgendwie, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes kriegt. Ich glaube nicht, dass er das machen würde, weil er ja wüsste, dass wir den Heiligen Geist schon längst haben, weil wir schon mit Jesus am Start sind, weil wir ja schon mit dem Herrn leben, wüsste er, dass wir das alles schon haben. Und ich glaube, er würde uns genau das Gleiche sagen wie allen Leuten im ersten Jahrhundert, nämlich erkenne das, was Jesus schon für dich getan hat. Erkenne diesen ganzen Reichtum, den er dir gegeben hat. Erkenne, was es heißt und wie das der Heilige Geist bei dir ist, dass deine Sünden vergeben sind und wo das Jesus so viel für dich gekauft hat. Erkenne das, was Jesus für dich gemacht hat. Und ich glaube, dass das bei uns genau das gleiche ist wie bei Philemon, nämlich dass wir nicht sagen können, ja, Paulus, alter Hut, das habe ich schon längst erkannt, habe ich schon längst begriffen, sondern dass es bei uns so ist und bei den allermeisten Christen, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe, es eigentlich so ist, dass wir so ein kleines Teil irgendwie von dem erkannt haben und begriffen haben, was Jesus eigentlich am Kreuz vor 2000 Jahren gemacht hat. Und dass die meisten Leute, wenn man sie fragt, hey, was hat Jesus denn gemacht? Warum ist er denn gestorben? Und was ist denn irgendwie das Coole am Christsein? Dass sie sagen würden, ja, das Gute daran ist, ich habe mich bekehrt und ich lebe jetzt mit dem Herrn und ich werde in alle Ewigkeit mit Gott leben. Auch wenn ich tot bin, werde ich mit Gott zusammen sein und werde im Himmel sein und den ganzen Tag Lobpreislieder singen und durch goldene Straßen gehen und irgendwelche anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht so richtig verstehen kann. Ich glaube, das wäre so die meiste Antwort. Und es ist ja auch wahr, es ist ja auch richtig irgendwo, dass das irgendwie etwas ist, was beim Christsein wichtig ist. Aber ich glaube, dass es doch irgendwie nur so ein ganz kleiner Teil irgendwie von dem ist, was Jesus eigentlich am Kreuz von Golgatha für uns gekauft hat. Und ich stelle mir das mit dem Glauben mittlerweile so ein bisschen vor wie mit dem Computer. Also ich brauche das irgendwie immer, dass Gott mir ein griffiges Beispiel gibt, irgendwie das, was ich aus dem Alltag kenne, weil ich mir das sonst gar nicht vorstellen kann, was es heißt, irgendwie, dass Christus mehr für mich gegeben hat und dass ich eigentlich mehr habe, als ich jetzt begreife. Und ich stelle mir das so vor, ich habe meinen ersten Computer, glaube ich, mit 24 Jahren oder so gekauft. Also bin da schon ein ziemlicher Spätzünder, was Technik angeht. Und als ich meinen ersten Computer dann hatte, dann stand der auf dem Schreibtisch und ich habe mir alles angeguckt und habe die Kabel richtig anschließen können und habe ihn angemacht und dann kam diese Windows-Start-Melodie und dann war der Computer an und ich wusste überhaupt nicht, was man mit dem Moped jetzt anfängt. Und dann habe ich mich da erstmal so durch das Startmenü durchgeklickt und habe dann irgendwann so einen Ordner mit Spielen gefunden und habe dann, Solitär aufgemacht und habe erstmal irgendwie ein paar Stunden Solitär gezockt und dachte, boah, cooler Computer, was der alles kann, ey, das ist ja echt der Hammer, ey, voll die mega geilen Kartenspiele. Ich hatte ja als Kind schon mal irgendwie Patiencen gelegt, so mit normalen Karten und dann kam mir das jetzt echt wie ein Quantensprung der Entwicklung vor und ich war total begeistert, was Computer alles können. Und nun bin ich nicht dabei stehen geblieben, sondern irgendwann habe ich das nächste Spiel empfunden, das war dann Minesweeper, und dann habe ich noch ein paar Wochen Minesweeper gespielt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass diese Sachen noch viel mehr können. Dass da irgendwie so ein Word drin ist und dass man damit Briefe schreiben kann. Und irgendwann hat mir einer eine Internetverbindung eingerichtet. Und dann habe ich meine erste Website gemacht mit PowerPoint damals. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Hatte auch einen riesigen Hintergrund mit 10 MB oder sowas. Ich glaube, die hat sich nie einer angeguckt, weil man die einfach nicht laden konnte. Aber auf jeden Fall merkte ich so immer mehr, dass in dem Computer viel mehr drin steckt als so ein paar Spiele und dass man damit richtig, richtig viel anfangen kann. Und jetzt mittlerweile will ich Computer echt nicht mehr missen. Irgendwie habe nach Möglichkeit immer ein Notebook dabei, wenn ich irgendwo weit weg fahre und so, damit ich auch auf Reisen immer Minesweeper spielen kann oder ein paar andere Sachen vielleicht machen kann. Und merke einfach, wie das so ein Computer etwas ist, wo richtig viel drinsteckt, was einem Arbeit erleichtern kann, was Kommunikation ermöglicht und dass es richtig cool ist, was da alles drin ist. Und ich glaube, dass es genauso eigentlich auch mit dem Glauben an Jesus ist, dass man durch die Bekehrung, wenn man Gott kennengelernt hat, wenn man anfängt mit Jesus zu leben, dass man irgendwie so ein richtiges Paket an Sachen kriegt und dass es ein ganzes Leben lang dauert und wahrscheinlich noch ein Gutteil der Ewigkeit nach dem Tod, bis man alles das erkannt hat und begriffen hat, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Und ich finde das so traurig, dass es so viele Christen gibt, die leben und wirklich nur diesen einen Ausschnitt des ewigen Lebens haben und dass sie eigentlich genauso leben wie Leute, die seit 3 Jahren irgendwie den super geilen Rechner haben und die ganze Zeit irgendwie Solitär zocken und sich denken, Mensch, schade, dass man mit diesem Computer irgendwie nicht mehr machen kann, da muss doch noch mehr sein. Und genau so ist es eben, irgendwie, dass wirklich so viele Leute irgendwie nur dieses bisschen Erkenntnis haben, das gerade mal reicht, um sie in den Himmel zu bringen, das aber gar nicht ausreicht, jetzt hier auf dieser Welt noch ein richtig cooles Leben zu haben. Und ich habe zum Beispiel irgendwie Leute kennengelernt, die mit Jesus leben und lesen jeden Tag irgendwelche Horoskope. In der Bildzeitung sind, glaube ich, welche drin. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum ist das denn so? Warum machst du das? Und dann kommt so, ja, irgendwie muss ja wissen, wie was in der Zukunft ist, muss ja wissen, was dieser Tag so bringt, damit ich aufpassen kann und gewarnt bin. Und man merkt einfach, dass da eigentlich so ein Bock auf was Übernatürliches ist. Aber sie haben noch nie was scheinbar davon gehört, dass wir einen Gott haben, der auch die Zukunft kennt. Und dass unser Gott doch auch die Möglichkeit hat, mit uns zu reden, dass er uns warnen kann, irgendwie vor irgendwelchen Sachen, die am Tag passieren können. Und dass Jesus ja viel besser mit uns reden kann, als dass irgendwelche dusseligen Horoskope können. Und ich sage jetzt nicht, dass da Horoskope total, ja doch klar, ich sage schon, dass Horoskope total scheiße sind, weil die sind halt einfach total scheiße. Zum einen ist es, glaube ich, einfach, dass es totaler Blödsinn ist und zum anderen warnt ja auch die Bibel deutlich davor. So irgendwie im 3. Mose steht einiges darüber, dass Gott überhaupt keinen Bock darauf hat, dass wir okkulte Sachen machen, dass Gott keinen Bock darauf hat, dass wir irgendwelche esoterischen Sachen machen, dass es gefährlich ist für uns und dass es keine gute Sache ist, mit dem Übernatürlichen umzugehen. Aber ich glaube, das, was letzten Endes wie Leute davon frei macht, etwas Übernatürliches auf der falschen Seite zu suchen, das kann doch eigentlich nur sein, dass wir wissen, dass unser Gott das Gleiche viel, viel besser drauf hat. Und dass unser Gott uns Prophetie geben kann, dass unser Gott, wie durch seinen Heiligen Geist mit uns reden kann, uns warnen kann und Sachen sagen kann, die wir am Tag machen sollen. Und dass es doch möglich ist, wie mit dem Herrn so intensiv zu leben, dass wir seine Stimme hören, regelmäßig, jeden Tag, immer wenn das gerade dran ist, wenn das wichtig ist, dass wir auch wirklich von Gott hören. Und ich finde das schade, wie wenn man nur dieses bisschen Errettung hat und dann nebenher noch irgendwelche anderen Sachen macht, weil man nicht weiß, wie das in diesem ganzen Paket-Ding noch viel, viel mehr drin ist, als eben die Errettung. Oder es gibt viele Christen, die immer schon irgendwie große Finanzprobleme haben und die teilweise gar nicht wissen, wie dass man Gott darum bitten kann, dabei zu helfen. Und dass Gott in der Lage ist, uns zu verändern, unser Leben so zu strukturieren, dass wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir jeden Monat haben, für das er uns und für so ein paar Bedürfnisse wegnehmen kann, die uns letzten Endes finanziell ruinieren, dass er auch die Möglichkeit hat, uns wirklich übernatürlich zu versorgen. Und ich weiß, dass es dann viele Leute gibt, die sind dann im Gottesdienst und singen dann Jehovah Jireh, my provider, also Gott, mein Versorger, und glauben das eigentlich gar nicht, wissen gar nicht, dass es auch in der Erlösung drin ist, dass wir einen Vater im Himmel haben, der sich um uns kümmern will und der dafür sorgen möchte, dass es uns gut geht. Und das heißt natürlich nicht, dass Gott jetzt will, dass wir alle irgendwie tierisch reich werden, aber ich glaube schon, dass es heißt, und wie das Gott möchte, dass wir nicht irgendwie dauernd im Minus sind, dass Gott möchte, dass es uns gut geht, dass Gott uns helfen will mit Finanzen und dafür sorgen will, dass wir auch in diesem Bereich nicht ein totales Chaos im Leben haben, sondern dass es auch in diesem Bereich uns wirklich gut geht. Und ich könnte jetzt unheimlich viele Sachen aufzählen, wie was alles so in dieser Erlösung drin ist, die Jesus für uns hat und was Gott alles machen möchte. Aber das würde wahrscheinlich gar nichts bringen, würde auch irgendwie viel zu weit führen. Das sind wahrscheinlich irgendwie Dutzende von Dingen, wenn man da jetzt mal so richtig ins Wort Gottes reingeht. Aber ich glaube irgendwie, dass Gott uns einen Bewusstseinswandel geben möchte. Dass Gott irgendwie das eigentlich sich so vorstellt, dass wir immer mehr das erkennen, was Jesus schon für uns getan hat. Und dass wir nicht mehr zufrieden sind damit, dass wir sagen, hurra, wir kommen in den Himmel und dann wird alles richtig gut. Sondern dass wir das kennenlernen, was wir schon auf dieser Welt von Jesus haben können. Und was uns auf dieser Welt schon durch den Heiligen Geist gegeben worden ist. Und damit wir schon in dieser Welt wirklich mit dem Herrn leben können und dass es besser wird mit uns und immer weitergeht. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich doch immer noch echt eine ganze Menge Leute hier sitzen und sagen, ja, das wusste ich schon. Das sagt mir jetzt gar nichts Neues. Und es war mir klar, ich habe noch nicht alles irgendwie, aber ich weiß auch, mir das so viel mehr ist als das. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich auch immer so gedacht habe und dass mich das auch total gewundert hat, dass das so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer wieder so das Gefühl kam beim Beten, dass Jesus mir gesagt hat, hey, du hast nicht verstanden, was ich damals schon vor 2000 Jahren am Kreuz gemacht habe. Und erst habe ich natürlich auch gedacht, so ja, das ist einfach nur irgendwie so ein bisschen komisches religiöses Denken, das gerade da ist und das schiebe ich jetzt mal alles weg. Aber so im Laufe der Zeit, irgendwie je mehr ich Bibel gelesen habe und je mehr ich über diese ganzen Paulusstellen gelesen habe, wo er ja eigentlich durchgehend sagt, irgendwie das geistliche Wachstum da kommt, wo wir das ergreifen, was Jesus für uns gemacht hat, hey, umso mehr habe ich gemerkt, ja, das stimmt, das ist wirklich keine Realität in meinem Leben. Ich weiß irgendwie, dass da viel, viel mehr ist als Errettung. Ich weiß, dass da die ganze Frucht des Heiligen Geistes ist. Ich weiß irgendwie, dass in mir eigentlich schon Freude ist und Liebe und Sanftmut und Geduld und noch ein paar andere Sachen, die so dabei sind. Und ich weiß, dass Gaben da sind in meinem Leben, aber irgendwo war das oft noch so was total Theoretisches, wo ich nicht viel Erkenntnis darüber hatte und eigentlich noch weniger drin gelebt habe. Und ich merke das einfach immer mehr, irgendwie, dass Jesus eigentlich fast jedes Mal, wenn ich bete, irgendwie jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie langer Zeit, immer wieder sagt, hey, guck doch mal hier drauf, guck doch mal hier hin, da habe ich was für dich gemacht und da habe ich was für dich gemacht und du musst das irgendwie verstehen, wenn du das wirklich leben willst. Und weil es mir so geht, denke ich einfach mal, dass das wahrscheinlich auch irgendwie vielen anderen so geht. Ich glaube nicht, dass ich eine Ausnahme bin oder so, sondern dass ich irgendwie ein ganz normaler Christ bin und dass ich mit den gleichen Problemen zu kämpfen habe, mit denen ihr zu kämpfen habt und dass die gleichen Sachen bei mir nicht stimmen, die auch bei anderen nicht stimmen. Und so glaube ich, dass ich eben keine Ausnahme bin und dass wir alle mehr Erkenntnis von dem brauchen, was Jesus da für uns gemacht hat, dass es gut ist für uns, dass es gut ist für uns, das immer mehr zu verstehen, wofür Jesus eigentlich gestorben ist. Und ich glaube, der Weg dahin ist, sich wieder ganz intensiv mal mit dem Wort auseinanderzusetzen und einfach mal Evangelien zu lesen, Neues Testament zu lesen, klar, auch Altes Testament zu lesen und zu gucken, was denn da alles drin ist und was Jesus alles für uns hat. Denn ich weiß, obwohl das Gott die... dass Gott Bock darauf hat, dass Gott es möchte, dass wir ein wirklich erfülltes Leben haben, dass wir ein übernatürliches Leben haben, natürlich, dass das dabei ist, dass wir alle Freude haben, die wir brauchen, dass wir allen Frieden haben, den wir brauchen, dass es uns seelisch gut geht, dass es uns äußerlich gut geht und dass wirklich alle diese Sachen da sind, nach denen wir uns sehen und die Gott uns eigentlich auch geben möchte und dass der Schlüssel dazu ist, dass wir erkennen, dass wir es eigentlich schon haben. Und es ist viel leichter, etwas zu benutzen, was man schon hat, oder etwas kennenzulernen, was man schon hat, als was anderes zu wollen. Bevor ich mir einen Computer kaufen konnte, habe ich ganz schön lange gespart. Und das ist auch bis heute noch so, dass ich immer ein bisschen Geld irgendwie zurücklege, damit ich mir alle 3 Jahre einen neuen Computer kaufen kann, wenn die Dinger sich schon wieder so weiterentwickelt haben, dass ich den alten irgendwie nicht mehr gebrauchen kann. Und es ist schwierig, irgendwie an neue Sachen dranzukommen. Aber wenn man einmal etwas hat, ist es relativ leicht, das kennenzulernen. Und ich glaube, dass irgendwo viele Christen das ganz anders sehen und dass viele Leute vielleicht deshalb auch so viele Probleme im Glauben haben oder so wenig Wachstum im Glauben haben, dass wir uns die ganze Zeit bemühen, irgendwie etwas von Gott zu kriegen, was er uns schon längst gegeben hat, und gar nicht irgendwie das nutzen, was wir längst schon haben, und gar nicht das irgendwo kennenlernen, was er uns schon gegeben hat, und das wirklich auskosten und alles rausholen, was man da rausholen kann, sondern die ganze Zeit glauben, ja, später, da wird Jesus uns irgendetwas geben. Und wenn ich noch ein bisschen reifer bin und wenn ich noch ein bisschen weiter bin, und wie dann wird richtig was von dem da sein und von diesem. Und wir können uns das manchmal vorstellen, dass es irgendwann in weiter Zukunft so sein wird, dass wir richtig gesegnete Leute sind, aber verstehen eigentlich nicht, dass wir jetzt schon gesegnete Menschen sind, dass wir jetzt schon den ganzen Segen Gottes haben und dass wir es eigentlich nur noch erkennen müssen, dass wir es ergreifen müssen, dass wir es benutzen müssen, um das irgendwie zu haben, was Gott uns eigentlich schon die ganze Zeit gegeben hat. Und ich weiß nicht, dass das etwas ist, was mit Erkenntnis kommen muss. Dass man jetzt nicht sagen kann, okay, das glaube ich jetzt, sondern dass es was ist, was man immer wieder mal irgendwie bedenken muss, immer wieder mal drüber beten muss. Und deswegen bitte ich euch auch, diese Verse mal mit nach Hause zu nehmen, mal den Philemon-Brief zu Hause zu lesen und dann noch mal ein bisschen drauf rumzukauen und drüber nachzudenken, ob das wirklich so sein könnte, dass wir noch mehr erkennen müssen. Und deswegen bitte ich euch auch mal, den Epheserbrief zu lesen und eigentlich die ganzen Briefe im Neuen Testament mal durchzulesen und zu gucken, was denn da eigentlich alles noch für uns ist, was gar nicht Realität geworden ist in unserem Leben, und das immer mehr kennenzulernen und Gott zu bitten, im Gebet zu bitten, uns das immer mehr ins Herz zu schreiben, dass wir dahin kommen, das zu glauben und wirklich zu leben. Und woran ich das bei mir selber gemerkt habe, dass ich das eigentlich immer noch gar nicht so alles richtig glaube, ist, dass ich mir einfach mal die letzten Wochen ein bisschen beim Beten über die Schulter geguckt habe und mal geguckt habe, wie ich bete. Und mir ist aufgefallen, dass es so, gerade wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwie ausgepowert bin und müde bin und irgendwie keinen Bock mehr habe, irgendwie zu predigen und Pastor zu sein und geistlich zu arbeiten und so, dass ich irgendwie immer an so einen Punkt komme, wo ich einfach nur noch rumjammer und sage, ach Jesus, ey, mach doch, dass das wieder besser wird. Gieß doch deinen Heiligen Geist aus in mein Herz. Gib mir doch wieder Freude. Gib mir doch wieder Leidenschaft. Bau mich doch endlich wieder auf. So willst du das doch eigentlich. Und mittlerweile komme ich dann immer irgendwann an den Punkt, dass ich merke, Moment, was bete ich denn hier eigentlich gerade? Und dass irgendwie der Heilige Geist sagt, Mensch, doch, ich lies doch nochmal Epheserbrief, lies doch nochmal irgendwie im Philemonbrief, da steht doch, du hast das doch schon längst alles, ich kann dir das doch gar nicht noch mehr geben, weil du hast das doch schon. Und das ist dann meistens so der Punkt, wo sich das alles wieder ändert. Und wo ich dann merke, ach ja, meine Güte, das stimmt, ey. Ich habe doch schon den Heiligen Geist, irgendwie, der ist doch schon irgendwie voll in mir drin. Und Gott kann ja gar nicht mehr noch mehr Heiligen Geistes in mich ausgießen, als ich schon habe, weil ich ihn ja schon komplett habe. Und ich habe ja schon irgendwie Freude und ich habe ja schon Leidenschaft und ich habe ja schon Liebe. Und dann danke ich Gott einfach dafür, dass ich das habe. Und ich merke irgendwo, dass es auf einmal wieder ganz anders wird und dass diese Bedrückung, der Schwermut und die Depression und dieses ganze Abgefuckt irgendwie aufhören und dass ich wieder weiß, ja, ich bin wirklich jemand, den Gott gesegnet hat. Und das heißt jetzt natürlich nicht irgendwo, dass man auf keinen Fall irgendwie so beten darf, dass man auf keinen Fall sagen darf, Herr Gott, segne uns irgendwie, und immer nur sagen darf, danke, dass du uns gesegnet hast oder so. Auf keinen Fall. Also irgendwie so eine verkrampfte Scheiße will ja überhaupt keiner haben. Das heißt einfach nur, dass mir das bei mir selber aufgefallen ist, dass in Momenten, wo ich ehrlich bin, ich feststelle, dass ich gar nicht so richtig das glaube, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, sondern dass ich immer noch irgendwie das Gefühl habe, dass ich nicht genug habe, dass Gott noch mehr tun muss, dass Gott irgendwie noch mehr Segen geben muss, als ich da habe, und einfach ja nicht in dieser Realität von dem drin bin, was Gott eigentlich für mich hat. Und ich merke mir, dass er das ändert, und ich merke, dass das total geil ist, und ich hoffe, dass das überhaupt möglich ist, mal so die ganze Zeit in diesem Bewusstsein drin zu sein und die ganze Zeit sich darüber zu freuen, dass Jesus wirklich alles getan hat, und dieses volle Evangelium eigentlich zu haben und dieses ganze Evangelium zu leben und immer in diesem Bewusstsein zu sein, ich bin kein Mensch, den Gott irgendwann mal segnen wird. Und ich bin kein Mensch, den Gott irgendwann mal irgendwie aus der Tiefe rausholen wird. Und ich bin kein Mensch, den Gott irgendwann mal fertig machen wird, also im Sinne von heil machen wird, also jetzt positiv, sondern ich bin jemand, irgendwie, der schon gesegnet ist und der schon die Gnade Gottes hat und der schon alle diese Sachen da hat, weil Gott mir das alles schon gegeben hat und weil Jesus dafür gestorben ist. Und ich glaube, dass das echt einen Unterschied machen kann oder dass uns das wirklich verändern kann, wenn wir dieses Wissen zu haben, dass jeder, der Christ ist, jeder von uns eine gesegnete Person ist und jeder von uns schon richtig viel von Gott empfangen hat und wir das kennenlernen können und immer mehr darin leben können. Jojo. Ich glaube, da würden wir gleich noch gerne für beten. Obwohl Paulus ja, wie gesagt, nicht dafür gebetet hätte. In der Erkenntnis schon ein bisschen weiter gekommen. Nee, aber ich würde gerne noch wieder dafür beten, dass Gott euch richtig unzufrieden macht mit dem, was jetzt gerade da ist. Und dass Gott euch einen Bock darauf gibt, euch neue Dimensionen zu erreichen und Gott euch Bock darauf kriegt, weiterzugehen und nicht irgendwo zu denken, ja, das, was ich jetzt habe, das reicht und das ist richtig super, sondern dass Gott irgendwie den Wind in unsere Segel hineingibt und dass wir immer weiter segeln wollen und immer weiter näher an Jesus rankommen wollen und immer mehr irgendwie von dem erleben, was eigentlich schon in unserem Leben drin ist und immer mehr erkennen. Weil ich glaube, das ist echt eine verfluchte Sache, irgendwo unzufrieden zu sein und nicht weitergehen zu wollen. Weil ich will letzten Endes echt alles auskaufen, was Jesus für mich gemacht hat. Ich will nicht irgendwie, dass er in einer Sache umsonst gestorben ist irgendwie und ich das nicht bekommen habe, was er eigentlich mir geben will, sondern ich will alles haben. Und ich will eigentlich, dass unsere Gemeinde alles hat und dass ihr alles habt und dass wir ganz in diese Fülle Gottes hineinkommen, die er uns geben will. Ja. Yeah. Ja, Jesus, jetzt habe ich das schon gesagt. Ich bitte dich darum, dass du genau das machst. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass wir unsere Bibeln wieder rausholen. Jesus, ich bitte dich, dass wir bei jeder Gelegenheit im Wort forschen. Ich bitte dich, dass wir Verse auswendig lernen und dass wir dich bitten können und dass wir dich bestürmen können, das wirklich Realität werden zu lassen in unserem Leben, was du für uns gegeben hast, Herr. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Christen sind, die das glauben, was dein Wort sagt. Ich bitte dich, dass es uns nicht reicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass wir alles haben wollen, was du in diesem Leben uns geben möchtest. Jesus, das wäre richtig geil, Herr, und ich bitte dich darum. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in uns ist und ich bitte dich, dass du ihn groß werden lässt, Herr. Ich bitte dich, dass du machst, dass er uns immer wieder irgendwie daran erinnert, irgendwo, dass wir mit dir leben wollen. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns positive geistliche Disziplinen gibt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, um stille Zeit zu machen, Bibel zu lesen, zu beten und wie anderen Leuten was von dir zu erzählen und diese ganzen Sachen zu machen, wie wo du sagst, dass die richtig gut sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, ein jesusmäßiges Leben zu führen und dass wir in diese ganzen Schätze reinkommen, die du für uns hast. In Jesu Namen. Amen.